über seine Weisung Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Sie merken schon, ich bin eher im Luther drin, da habe ich jetzt die Zürcher verwendet, also war nicht ganz wortgetreu. Ich habe ein bisschen Luther auswendig gelernt und Zürcher kann ich nicht wortwörtlich. Im Psalm 1 geht es kurz gesagt um eine Handlung und um ein Bild. Das Nachsinnen über Gottes Wort, das ist dort die Haupthandlung. Und das Bild ist ein Baum, der gedeiht. Psalm 1 spricht von Nachsinnen. Was bedeutet Nachsinnen? Manche würden sagen, es ist Meditation. Es geht nicht nur um intellektuelles Lesen, das ich nur mit dem Verstand aufgreife, sondern um ein Kauen mit dem Herzen. Meditation im Sinne der Bibel hat viel mit dem Wiederkäuen der Kühe zu tun. Sieht man in Schleswig-Holstein ganz viel. Habe mich sehr daran gefreut, an den vielen. Ich war in Husum gestern noch und da waren viele Kühe auf der Weide. Das hat mit dem Wiederkäuen der Kühe ganz viel gemeinsam. Das geistliche Wiederkäuen bedeutet, wir nehmen Gottes Wort in Herz und Verstand auf, dass es zu einem Teil von uns wird. Das Wort Tora als Bezeichnung für Gottes Wort kommt von dem Verb Yara. Und das bedeutet etwas werfen, um ein Ziel zu treffen. Also beispielsweise einen Speer werfen, um die Zielscheibe zu treffen. Gottes Wort, das will uns wie ein Speer treffen. Wir sind das Ziel. Worte von Gott wollen aber uns nicht töten, sondern wollen Leben schaffen und Leben erhalten. Jetzt wollen wir uns mal das Bild des Baumes hier anschauen, der an einem Kanal oder Fluss gepflanzt wurde. In der Zeit, als der Psalm vermutlich geschrieben wurde, war Israel gerade in babylonischer Gefangenschaft. Dort gab es nur einen Fluss, von dem aus viele Kanäle zur Bewirtschaftung gezogen wurden. An diese Wasserwege wurden Bäume gepflanzt. Das Schöne ist, um etwas Unsichtbares zu begreifen, lenkt Gott unseren Blick auf etwas Sichtbares. In diesem Fall, der Psalmist des Eingangsgebets entwickelt ein Gedicht, um mit Hilfe eines Bildes von Fülle und Sicherheit unerschütterliches Gottvertrauen in die Herzen der Beter zu pflanzen. Der Psalm selber will Lust an Gottes Weisung erwecken. Der Baum fordert unsere Aufmerksamkeit und sagt, hier kannst du Wurzeln schlagen, du wirst wachsen, wenn du über Gottes Wort nachsinnst. Gehen wir weiter zu Psalm 2. Keine Angst, wir enden nicht bei Psalm 150, sondern die Textlesung wird mit Psalm 2 zu Ende geführt. Dort heißt es, eben in der Zürcher Bibel, warum sind die Nationen in Aufruhr und sinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde erheben sich und es verschwören sich die Fürsten gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Stricke und von uns werfen ihre Fesseln. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet ihrer. Da fährt er sie an in seinem Zorn und in seinem Grimm erschreckt er sie. Ich selbst habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Kundtun will ich den Beschluss des Herrn. Er sprach zu mir, mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Bitte mich, so gebe ich dir die Nationen zum Erbe und die Enden der Erde zum Eigentum. In Psalm 2 sehen wir Menschen, die eine Verschwörung gegen Gott anzetteln. Sie wollen Gott und sein Wort loswerden. Die Zahl der Gegner ist groß. Sie sind mächtig und furchteinflößend. Aber der Psalmbeter, der rückt die Machtverhältnisse zurecht. Wir sehen, wie groß die Welt Gottes ist. Unvergleichlich größer als die Welt der mächtigen Präsidenten oder Industriebosse. Die Welt Gottes ist eben nicht zweitrangig, nicht nachrangig, sondern erstrangig. Die Welt Gottes wird nicht von milliardenschweren Rüstungsbudgets, politischer Gipfeldiplomatie oder neuen technologischen Geniestreichen überragt. Nein, die Welt Gottes umfasst die politisch und wirtschaftlich scheinbar Mächtigen. Gott ist größer und Gott ist mächtiger. Psalm 2 stellt uns zusätzlich Gottes wichtigste Person in der Geschichte vor. Es ist der Messias, der Sohn Gottes, hier prophetisch angedeutet. Die Psalmbeter lernen nicht mehr vor den vermeintlichen Machthabern dieser Welt zu zittern, sondern auf Gottes Größe und sein Handeln zu schauen. Psalm 2 hat die Aufgabe, uns Gottes Größe und die machtvolle Position seines Sohnes aufzuzeigen. Also nochmals eine kurze Zusammenfassung. Psalm 1 führt uns in aufmerksames Zuhören gegenüber seinem Wort. Psalm 2 gibt uns eine Sicht für die messianische Offenbarung von Jesus und die Größe Gottes und will uns in Anbetung unseres großen Gottes hineinführen. Aufmerksamkeit für Gottes Wort und Anbetung sind sozusagen die Eingangssäulen für das Tor der Psalmen. Ich wage die These, Psalmen verbindet Menschen und hilft allen, die keine Gebetsnaturtalente sind. Immer, wenn wir einen Psalm beten, können wir sicher sein, dass an irgendeinem Ort auch jemand genau diesen Psalm betet. Ich finde das so wunderbar. Es gibt uns ein Gefühl von der großen Familie Gottes weltweit. Wir sind nie alleine, wenn wir Psalmen beten, weil Psalmen von Millionen von Christen, aber auch Juden regelmäßig gebetet werden. Jetzt gerade werden in anderen Ländern Menschen Psalmen beten. Viele christliche Klöster beten die 150 Psalmen mehrfach im Jahr im Rahmen ihrer eigenen Gebetsliturgie. Die meisten Psalmen wurden auch in Israel vor allem in Gemeinschaft gebetet. Und das war ein Projekt von ganz großen Ausmaßen. In der ersten Chronik 23 lesen wir von etwa 38.000 Leviten, die das Gebet und die Anbetung in wechselnder Besetzung leiten sollten. Also das Gebet wurde nicht nur der Laune und Befindlichkeit des Einzelnen, der oftmals schwach sein kann, überlassen, sondern die betende Gemeinschaft mit regelmäßigen Zeiten ist die Basis für das Gebet. Und Gebet muss auch trainiert werden. Ich würde sagen, ich selber bin kein Gebetsnaturtalent. Ich muss das üben und muss das vermutlich auch bis an mein Lebensende üben. In vielen Psalmen finden wir das Wort Selah. Mancher hat sich schon gewundert, was das bedeutet. Auch den Theologen ist es, glaube ich, nicht 100% klar. Es ist vermutlich eine Anweisung für gemeinsames Beten und Singen. Eine Pause einzulegen oder gemeinsam lauter zu beten. Aber so ganz einig ist man sich da nicht. Aber es deutet an, es wird gemeinschaftlich gemacht. 55 Mal lesen wir in den Psalmen am Anfang den Ausdruck dem Chormeister. Auch das deutet an, dass die Psalmen gemeinsam gebetet wurden. Viele von den Psalmen sind wahrscheinlich in der Einsamkeit entstanden und oft alleine gebetet worden. Aber in der Form, in der sie uns überliefert worden sind, waren sie eine gemeinsame Gebetsschule. Die Vorstellung eines einsamen Gebetskämpfers ist, glaube ich, für uns keine ganz hilfreiche Vorstellung. Wenn wir darauf bestehen, dass Gebet nur eine ganz private Sache ist, werden wir eben früher oder später feststellen, dass wir nicht unbedingt die passende Ausstattung dafür haben. Gemeinsames Gebet wirkt dem entgegen. Ich glaube, eben in der Gemeinschaft ist das Fundament und die Trainingsstätte für das Gebet. Hier Menschen aus Kenia, die gemeinsam Gott anbeten. Selbst wenn wir den Psalm alleine beten, können wir gewiss sein, dass wir Teil einer großen Familie sind. Ein zweites, was bei den Psalmen passiert ist, sie trainieren unser Erinnerungsvermögen, wenn wir sie beten. Es heißt im Psalm 77, ich will gedenken an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit und ich sinne nach über alle deine Werke und erwäge deine großen Taten. O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du, o Gott? Wenn wir Psalmen beten, schulen wir unser Erinnerungsvermögen, dass wir immer mehr Zugang zu Gottes Welt und seinen Gedanken bekommen. Es gibt drei große Bereiche, in denen die Psalmen unser Erinnerungsvermögen wiederherstellen oder die Vergangenheit auch von Gottes großem Tun wachhalten. Zum einen hören und sehen wir in den Psalmen, bekommen wir dafür ein Gespür für Gottes Schöpfung und unsere Ebenbildlichkeit, Gottes gute Schöpfung. Wir wurden im ersten Buch Mose von Gott als gute Schöpfung bezeichnet. Jeder Mensch hat etwas davon in sich. Jeder ist ein von Gott geschaffener Mensch. Das Wissen und die Gütequalität der Schöpfung verschwindet oft im Nebel des Versagens und der Unzulänglichkeit. Und durch das Gebet steigen wir wieder in diese Realität ein. Ein Beispiel dafür ist der wunderbare Psalm 139, wo der Psalmbeter von ganzem Herzen sagen kann: Ich danke dir, Gott, dass du mich gut gemacht hast. Ein Kontrast dazu scheint uns, wir bekommen auch durch die Psalmen eine Vorstellung davon, auf wie viele Arten wir in Sünde verstrickt sind. Das ist eine zweite Realität. Neben der Ebenbildlichkeit Gottes müssen wir auch dem ins Auge schauen, dass wir Sünder sind. Gerne lösen wir uns bei Dingen, die wir für falsch halten, von dem Begriff der Sünde und nennen es manchmal nur verharmlosend Unwissenheit. Oder, naja, es ist eine kleine Bagatelle. Und damit wird manches Mal unser Fehlverhalten aus der Verbindung zu Gott herausgelöst. Sünde ist ebenso wie die Ebenbildlichkeit Gottes eine Realität in unserem Leben. Mit den Psalmen wird uns unsere Sünde im Gebet vor Augen geführt. 7 Reuepsalmen bringen die katastrophalen Auswirkungen unserer Sünde und Gottlosigkeit zum Ausdruck. Die Psalmbeter wussten, dass Sünde tödlich ist, dass Sünde gefährlich ist. Sie haben sie nie verharmlost und haben um Gnade gebetet. Diese 7 Reuepsalmen, Psalm 6, Psalm 32, 38, 51, 102, 130 und 143. Und dann aber das Schöne, es gibt einen Ausweg. Die Psalmen kündigen auch, geben die gute Nachricht von den Rettungsmöglichkeiten Gottes. Gott lässt uns nicht in der Sünde allein. Und wenn wir erkannt haben, dass wir Sünder sind, dann gibt er uns die Nachricht einer Rettung. Für ihn ist nichts unmöglich. Er rettet viel und gerne. Die unvergleichliche Rettungstat von Jesus am Kreuz von Golgatha erkennen wir auch schon in den Psalmen prophetisch angedeutet. Also diese drei Dinge: Wir bekommen ein Gespür für Gottes Schöpfung, gute Schöpfung und unsere Ebenbildlichkeit. Wir bekommen eine Vorstellung davon, auf wie viele Arten wir in Sünde verstrickt sind. Und wir erlangen eine Sicht für Gottes Rettungsmöglichkeit. Das sind so Themen, die in den Psalmen immer wieder behandelt werden. So, jetzt noch am Ende. Wie können Psalmen uns konkret formen? So ein paar praktische Dinge. Ich finde es schön und wichtig, dass wir Gebetsgruppen haben, wo wir gemeinschaftlich beten. Wenn Sie das noch nicht haben, wenn du das noch nicht hast, guck nach anderen Menschen, mit denen du gemeinsam regelmäßig beten kannst. Gemeinsam helfen wir uns, dran zu bleiben. Und gemeinsam lernen wir. Da gibt es viele der Psalmen, die sich eignen. Gerade die Psalmen 120 bis 134 sind von der Gebetsgruppe wunderbar. Die sind von den jüdischen Pilgern, als sie nach Jerusalem hochgezogen sind zu großen Festen, sind die immer gemeinschaftlich gebetet worden. Und da geht es um all die Lebensthemen, denen wir auch ausgesetzt sind. Da geht es um Arbeit, um Freude, um Umkehr, Bewahrung, Durchhaltevermögen, Gehorsam, Gemeinschaft und Hoffnung. Die Lieder erinnern uns daran, woher wir kommen und wohin wir gehen. Dann finde ich es ganz wichtig, dass wir Psalmen in unseren Tagesablauf einbauen. Wir haben zum Beispiel als Familie dieses Buch von Timothy Keller, das wir morgens gemeinsam zum Frühstück lesen. Da werden alle Psalmen so mit einer kleinen Andacht durchgemacht in einem Jahr. Oder ich habe auf der Toilette Psalm-Hängeschilder hängen. Ein ruhiger Platz, wo ich etwas Gutes in meinen Geist und meinen Verstand aufnehmen möchte. Manche wollen gar nichts aufnehmen, manche lesen Zeitung, manche lesen Comic, manche lesen den Fokus. Ich lese gern Psalmen, um meinen Geist mit dem zu füllen, was gut ist. Wir haben auch in der Küche das Hängen, so ein Hängeschild. Da können Sie sich gerne auch nachher welche mitnehmen. Da sind 12 verschiedene Psalmen immer in diesen Hängeschildern mit drin. Auch beim Zähneputzen oder ja, eben bei der Morgenwäsche. Auch ein Psalm klebt da. Ich möchte, dass Gottes Wort mich an vielen Stellen im Alltag anspricht. Der Text, der will an uns arbeiten. Wie das Bild vom Anfang der Predigt. Gottes Wort will uns wie ein Speer treffen. Wir sind die Adressaten. Dann noch ein Thema, was gar nicht so, für die meisten gar nicht so eine positive Assoziation hervorbringt, nämlich das Auswendiglernen von Bibeltexten. Es ist ein Hilfsmittel, um Gottes Wort zu meditieren. Ist es das, dass wir Texte auswendig lernen? Gerade mit diesem Set habe ich 12 Psalmen auswendig gelernt, die ich jetzt auf der langen Fahrt von Schorndorf nach Husum vorgestern, die habe ich immer wieder wiederholt und mich daran gefreut. Das waren ganz unterschiedliche Psalmen. Manche auch Klagepsalmen, wo mich nicht immer treffen, meine eigene Situation nicht immer treffen, aber dann bete ich es für jemand anders. Ich kann nicht erwarten, dass jede Situation, die in den Psalmen gebetet werden, mich immer treffen, meine Situation immer beschreiben. Aber dann beschreiben sie die Situation von jemand anders und dann bete ich das stellvertretend für jemand anderen. Ich glaube, es ist einer der effektivsten Wege, wenn man Gottes Wort auswendig lernt, unsere Gedanken mit dem zu füllen, was wir wirklich als Nachfolger Jesu brauchen. Beim Auswendiglernen von Bibeltexten, insbesondere von Psalmen, geben uns die verinnerlichten Wörter Kraft und Leben. Auswendig gelernte Bibeltexte sind gerade dann ein Schatz, wenn keine Bibel in Reichweite ist oder man im Dunkeln sitzt oder liegt. Meine Empfehlung für die Übersetzung ist die Lutherbibel, die ist kurz, prägnant, schön, ausdrucksstark. Es ist eine wunderbare Übersetzung zum Auswendiglernen. Und am Ende noch Psalmen singen. Im Auto oder unter der Dusche oder beim Kochen. Dann ist es eben so, warum haben wir in den Gottesdiensten, warum singen wir? Weil eine andere Ebene in uns nochmal angesprochen wird. Wie wenn wir nur Texte rezitieren. Ich finde es schade, dass es nicht die ganzen Luther-Psalmen eins zu eins vertont gibt. Das wäre eine Freude, würde ich toll finden, weil dann würde es mir, ich bin kein Auswendiglern-Genie, sondern ich bin eher ein blutiger Anfänger, dann würde es mir helfen, die Psalmen noch schneller und wirkungsvoller zu lernen. Immer wenn wir, viele von uns können Lieder auswendig, weil wir sie häufig gesungen haben und weil die Melodie eingängig ist. Das hilft dann auch beim Auswendiglernen. Aber weil wir heute gemeinsam zusammengekommen sind, dann singen wir doch jetzt auch gemeinsam noch einen Psalm in der Vertonung. Ein Psalm, der ein bisschen mit anderen Worten daherkommt. Das nächste Lied, was wir singen, Herr der ganzen Schöpfung, lehnt sich auch an den Psalm 146. Ich sage immer, gemeinsam singen ist besser als alleine, aber alleine singen ist besser als gar nicht singen.